Herzlich willkommen bei Tonsteine Steuern. Heute habe ich zu Gast Sebastian Mastalka, worüber ich mich besonders freue. Sebastian habe ich vor kurzem kennengelernt und das hätte ich gar nicht so vermutet. Ich habe mir das auf seinem LinkedIn-Profil gerade nochmal angesehen. Alles, was man oder das meiste, was man über ihn weiß, ist, dass er sehr erfolgreich ein Bremer Startup aufgebaut hat und sehr, sehr lange betrieben hat, bevor er es dann verkauft hat. Sebastian ist aber auch ein großer Liebhaber von Immobilien und das ist der Grund, warum ich ihn eingeladen habe und ich bin sehr froh, dass er heute da ist.
Danke Jasper für die Einladung, freut mich, dass ich hier sein kann.
Ja, sehr gerne. Schön, dass es bei dir gepasst hat und du es einrichten konntest. Wir haben ja, oder vielleicht mal ganz kurz zu deiner Person, viele kennen dich. Ich würde ja sagen, du bist vielleicht auch so eine kleine Bremer Berühmtheit, zumindest wenn man an digitalen Geschäftsmodellen Interesse hat. Du hast ganz lange bis zu deinem Exit Traum Ferienwohnungen gemacht, aber du hast eben auch schon mit 20, glaube ich, deine erste Wohnung gekauft. Wie kommt das? Wie kommt man da so früh drauf?
Also genau, mit 20 habe ich die erste, habe ich Traumferienwohnung gegründet, zusammen mit einem Schulfreund, aber ja. Ich hatte schon immer eine Riesenleidenschaft für Immobilien. Also 84, da war ich ungefähr 6, sind meine Eltern abgebrannt, also mein Kinderhaus ist abgebrannt, wir haben alles verloren.
Also literally mit Feuer.
Okay. Literally mit Feuer, alles komplett weg.
Ja.
Und nach ein, zwei Jahren hat das gedauert, bis die Versicherung ein bisschen Geld rausgegeben haben und dann meine Eltern neu gebaut. Und da habe ich schon gemerkt, dieser Betongeruch, irgendwie fand ich Immobilien total toll. Und dann auch während meiner Schulzeit, die war ja ein bisschen holprig, die Schulzeit, ich hatte ja zwischendurch Schule abgebrochen, dann bin ich aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen, weil ich immer schon gespürt habe, dass ich Unternehmer werden will. Bin ich dann so mit 18, hatte ich so als Kellner gearbeitet in so einer Gastronomie im Eurostrand in Finte. Und da hatte ich Geld zusammengespart, damals, ich würde sagen 20.000 D-Mark hatte ich da erarbeitet. Aha. Und da war ich schon mit, ich glaube 17, 18 auf meiner ersten Zwangsversteigerung. Da wollte ich eine Wohnung kaufen.
Wie bist du da drauf gekommen?
Ich hatte irgendwie mal gehört, woher genau weiß ich auch nicht, aber dass man bei Zwangsversteigerung Schnäppchen machen kann.
Ja.
Und dann hatte ich mir damals, da gab es ja kein Internet oder gerade Internet, auf jeden Fall beim Amtsgericht in Rothenburg so die Sachen angeguckt. Die hingen doch da damals in so Schaukästen.
Ja.
Und dann auf jeden Fall bin ich zu dieser Zwangsversteigerung gegangen, hatte mir vorher auch die Immobilie angeguckt. Und das da verschwimmt natürlich ein bisschen. Aber ich glaube, ich hatte 20.000 eingeplant und die Immobilie ist dann irgendwie für 21.000 oder 22.000 weggegangen. Da war sie weg. Aber das war so die erste Immobilie, die ich kaufen wollte. Und genau, und dann habe ich weitergemacht und halt neue Sachen gesucht.
Krass, super spannend. Ich habe da gar kein Gefühl dafür gehabt. Hast du das irgendwie aus dem Elternhaus, also sowohl Unternehmertum oder Immobilien, gab es da einen Bezug, wo in deinem näheren Umfeld, wo du das gesehen hast, und also jetzt außer den Betongeruch?
Nee, eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein. Und zwar aber, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich mal früher gehört, zwei Sachen gab es natürlich. Ganz früher war ja 2 Jahre steuerfreie Immobilien und irgendwie fand ich das schon ganz sexy, als ich das wusste. Und zweitens habe ich gedacht, man müsste, oder mein Traum damals, ich würde mal sagen mit 18, 19, vielleicht auch 17 war, dass ich irgendwann mal 10 kleine Wohnungen habe, die irgendwie Miete generieren, sich abzahlen. Das war mir schon irgendwie klar, dass das ein gutes Geschäftsmodell ist und dass, wenn ich dann Rentner bin, mal 1 oder 2 Wohnungen verkaufen kann.
Okay, aber ich schäme mich so, mir war das alles gar nicht klar. Mir hat das ganz lange gedauert, bis mir das klar war.
Aber ich muss dazu sagen, da bei mir, also wenn man jung ist, so mit 17, 18, oder war ich zumindest sehr unbedarft. Also ich habe da noch eine andere Szene im Kopf. Ich habe das Anfang der 11. habe ich ja die Schule abgebrochen, weil ich Unternehmer werden wollte. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, oder ein Klassenkamerad, meinte immer, ach, das ist, was willst du denn machen? Und es ist so toll, zu Hause hocken. Aber früher gab es ja kein Internet und zu Hause hocken war langweilig. Und so habe ich immer irgendwas gesucht, was ich mache. Und dann weiß ich, wie heute habe ich den irgendwann wieder getroffen, ein paar Monate später. Und dann meinte er, ja, was machst du denn jetzt? Oder was willst du machen? Und dann meinte ich, ich werde Unternehmer. Also das ist doch klar für mich.
Ja.
Und er hat mich voll ausgelacht. Das war aber nicht ein böses Auslachen. Ja. Und für mich war das irgendwie, ich habe gar nicht verstanden, warum er darüber gelacht hatte.
Ja.
Heute würde ich das natürlich anders sehen, mit 46 gucke ich da anders drauf, aber früher war man halt naiv, einem war klar, man will das und dann kämpft man dafür und dann kommt das auch so. Mhm. Ist ja auch alles so gekommen, aber heute gucke ich natürlich ein bisschen anders da drauf als ich 17 oder 18 war. Da war ich natürlich naiv, aber voller Drang, das auch zu schaffen.
Aber ist ja schön, ne? Also ich würde sagen, häufig ist es ja so, dass viele Leute sagen, oh, das kann man nicht schaffen, und dann kommt einer, dem hat man das nicht gesagt, und der schafft es dann plötzlich, ne?
Genau, und viele, was mich früher schon immer gestört hat, viele finden ja immer Gründe, warum was nicht klappt. So, und ich finde, man kann eigentlich alles schaffen, man muss es nur wollen und auch anpacken, und dann klappt das auch.
Und wann hat es dann mit deiner ersten Immobilie geklappt?
Die erste Immobilie hat dann geklappt, als ich ungefähr 19 war, 1920. Ja. Und zwar habe ich da ein Doppelhaus gebaut. Ein Doppelhaus gebaut.
Mit 20.000 Mark.
Nee, das ist eine andere Geschichte. Okay. Die hatte ich da, pass auf. Genau. Und zwar hatte ich damals gehört auch, weil durch Reden lernt man ja auch viel, hatte ich gehört, dass man quasi auch bauen kann mit damals, heute funktioniert das nicht mehr, oder ich glaube nicht mehr, mit Lebensversicherung, so eine Art Modell. Ja. Die Refinanzierung mit Lebensversicherung. Und meine Mutter hatte ein kleines Grundstück in einem ganz kleinen Dorf mit 300 Einwohnern. Da habe ich übrigens auch mein erstes Büro später gehabt, weil wir ja kein Geld hatten als Unternehmer. Und das Dorf hat 300 Einwohner, Fahlde in der Lüneburger Heide. Aber da konnte ich einen DSL-Anschluss kriegen damals, Anfang 2000. Und dann habe ich da zusammen mit einem Freund gehockt in einer Mietswohnung, die wir gemietet haben, und haben da losgelegt. Und genau, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall wollte ich dann mit 19 da dieses Haus bauen oder die Idee. Und meine Mutter hat dann ein kleines Grundstück. Und dann bin ich von den Banken rumgetingelt, um zu sagen, was ich machen will. Und ich habe aber keine Bank gefunden. Außer die Dorfbank bei uns, die auch heute noch meine Hausbank ist.
Ja.
Also Volksbank Sottrum, die jetzt mit Volksbank Bremen fusioniert sind. Und die haben dann die Idee, die ich hatte, Doppelhaus zu bauen. Wir haben das dann so gemacht, Doppelhaus gebaut, eine Seite hat meine Mutter genommen, die andere habe ich gemacht, und dieses Grundstück hat sozusagen gereicht, weil wir es mit der Lebensversicherung, weißt du, wo du einzahlst in die Kapitallebensversicherung, und dann haben die das gemacht. Die beiden Doppelhäuser haben wir immer noch.
Echt?
Ja.
Coole Geschichte. Ja. Also am Anfang so weniger Strategie, sondern erstmal überlegt, wie könnte das funktionieren? Und dann Zwangsversteigerung, da kann man günstig was herkriegen, und dann ergab sich die Möglichkeit mit dem Grundstück.
Genau, und danach habe ich.
Und deine Mutter hat gesagt, klar, der Junge ist 19, wir machen das.
Die war da ganz entspannt, muss ich sagen, weil die wussten, meine Eltern wussten schon, dass ich den Weg gehe, den ich gehen will. Und auch als ich da Anfang der 11. gesagt habe, so jetzt war es das mit Schule, weil ich immer viel gelernt habe, aber immer nur versagt habe, weil das Deutsch, Geschichte, ich war da richtig schlecht.
Ja.
Ich konnte es nicht, kann es wahrscheinlich heute noch nicht. Und als ich dann die Schule abgebrochen habe und dann in die Telefonzelle gegangen bin, um meine Mutter anzurufen, habe gesagt, hol mich mal von der Schule ab, weil Handys gab es ja nicht.
Ja.
Das war mein letzter Schultag, war sie eigentlich auch ganz entspannt.
Ja, hat sie schon kommen sehen wahrscheinlich.
Genau, so die waren da relativ entspannt.
Und dann habt ihr die Doppelhäuser gebaut. So.
Genau, und dann also so
viel. Und dann auf den Geschmack gekommen und dann vermietet.
Dann vermietet, genau. Mhm. Und dann habe ich ja zusammen mit dem Schulfreund Traumferienwohnung gegründet. Das war ja ursprünglich, quasi hatte ja meine Mutter am Ammersee eine Ferienwohnung. Die dachte ich, sei ganz schlau, ins Internet zu bringen und ein paar Touristen zu besorgen sozusagen.
War schlau, kann ich dir sagen.
Ja, war schlau, ein paar Touristen zu kriegen. Und da habe ich irgendwann gesagt zu Nico, habe ich gesagt, pass mal auf, daraus bauen wir doch eine Plattform, haben wir uns damals in Rotenburg, da wo wir Abi gemacht haben, getroffen, und haben wir zusammen losgelegt. Später kam noch Marc, ein Dritter, dazu. Und auf jeden Fall haben wir dann die Plattform gemacht, die irgendwann, ich glaube dann 2004, 2005, als da schon ein paar hundert Wohnungen drauf war und ich auch nie mehr was anderes gemacht habe, außer dieses Traumferienwohnung, und wir vielleicht 50 Cent Stundenlohn oder 1 Euro Stundenlohn hatten, habe ich dann 2004 gedacht, weil ich ja immer noch in diesem kleinen Dorf sozusagen war, habe ich gesagt, so jetzt musst du auch endlich mal deine eigene erste Ferienwohnung kaufen. Und dann habe ich eine Ferienwohnung probiert zu suchen, habe gesagt, wo kann ich strategisch gut kaufen, dass ich selber was von habe und gutes Geld verdienen.
Also wo du selber hinfahren kannst.
Genau, und gutes Geld verdienen kann im Vergleich zum Investment. Und da habe ich gesagt, Hamburg ist eine Weltstadt, und in Hamburg kannst du dann schön auf den Kiez feiern gehen. Weißt, du musst ja auch irgendwo mal wohnen. Und dann habe ich eine Ferienwohnung oder eine Wohnung damals in der Pastorenstraße 20 gekauft am Michel. Also wirklich in einem ganz historischen Gebäude, direkt am am Michel.
Ich kenne die Lage.
Ja. Genau, wahnsinnig toll. Und als ich dann den Makler angerufen habe, damals bei Scout, hat der gesagt, ach, das ist eine Wohnung, die ist nicht gut und so. Aber das war die einzige Wohnung, die in mein Budget passte.
Ja.
Fünfter Stock, 37 Quadratmeter für 53.000 Euro. Das ist natürlich Hammer. Und dann ist der Makler gekommen, nachdem ich ihn überredet hatte und habe mir die Wohnung angeguckt, dachte, super cool. Und dann habe ich die gekauft. Am Wochenende war ich dann selber am Anfang da. Unter der Woche habe ich sie vermietet und dann hatte ich die ersten Einnahmen. Die Wohnung hat sich getragen und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, oh, dann musst du die zweite Wohnung, dritte Wohnung. Mm. Und dann sind es halt immer mehr Wohnungen
geworden. Hast du die auch noch, Pastorenstraße?
Pastorenstraße habe ich nicht mehr. Und die anderen Wohnungen, ich hatte mehrere Wohnungen am Michel, habe ich nicht mehr, aus verschiedenen Gründen. Ich liebe Immobilien, aber es hat auch alles seine Zeit.
Ja.
Und die Zeit dieser Wohnungen war ein Traum da. Weißt du, wenn die eine leer war, konnte ich in die andere gehen. Es war immer toll. Aber ich bin natürlich auch, nicht natürlich, aber mich interessiert natürlich schon die Steueroptimierung auch.
Ja.
Und
da rennst du ja bei mir offene Türen ein.
Genau, die Steueroptimierung. Und genau, also erstmal 10 Jahre, danach kann man steuerfrei verkaufen. Die Phase von mir war nicht mehr so, dass ich so viel mit den Ferienwohnungen da machen wollte und irgendwie.
Also dem Betrieb sparen sozusagen.
Ja,
oder selber.
Wir haben auch heute noch einige Ferienwohnungen, aber irgendwie war so die Phase und dann sind, weißt du, die Zinsen sind runtergegangen, die Immobilienpreise explodiert und dann habe ich immer mit meiner Frau gesagt, habe ich gesagt, wenn die Preise extrem hoch sind, du musst ja nicht verkaufen, aber wenn dir jemand einen wirklich hohen Preis dafür zahlt, dann trennst du dich auch. So machen wir es heute auch noch. Also es muss nichts verkauft werden, aber wenn wir uns mal überlegen, was quasi 10 Jahre durch ist oder es passt dann nicht mehr in die Lebensphase, dann bringen wir es auch gerne auf den Markt und verkaufen es, wenn es denn den Preis bringt, den wir uns vorstellen.
Okay, und das heißt, du machst das machst alles einfach immer mit deiner Frau zusammen oder da, wo es passt, wo ihr euch habt ihr eine gemeinsame Strategie oder ist das eine gemeinsame Leidenschaft?
Das ist eine gemeinsame Leidenschaft. Ja. Also da sind wir auch ganz gut aufgeteilt, weil meine Leidenschaft ist es, Immobilien zu finden, sie einzukaufen, sozusagen in den Bestand zu nehmen. Und ab diesem Zeitpunkt bin ich sozusagen schon wieder raus, ist das Falsche. Aber da übernimmt das sozusagen dann meine Frau, unsere Verwaltung, weil wir renovieren die Wohnungen selber, wir verwalten die selber, wir machen quasi alles selber, die ganze Wertschöpfungskette.
Die ganze Entwicklung.
Genau, und da bin ich nicht so schlau und nicht so, habe ich nicht so die Leidenschaft für. Ja. Also ich freue mich, wenn ich an den Immobilien vorbeifahre und sie mir angucke und das ist toll oder wenn ich da irgendwelche Strategien mitentwickle, aber ich gehe auch manchmal hin, aber es ist sehr wenig im Verhältnis zu dem, was halt das Team von meiner Frau und meine Frau da täglich in den Immobilien sind.
Ja, das kann ich nachvollziehen irgendwie. Ich bin auch ankaufen, finde ich irgendwie gut. Und ich habe das dann auch mal dann aufgewertet, saniert und ich fand das ganz blöd, als die Mieter eingezogen sind, weil dann konnte ich ja gar nicht mehr rein. Dann ist da irgendwie der ganze Spaß vorbei gewesen. Dann hat man die und das alles funktioniert, ne? Hoffentlich so, wie man sich das ausgerechnet und ausgemalt hat. Aber so richtig anfangen kann man da nichts mehr damit. Das finde ich irgendwie blöd.
Also es ist super und ich freue mich dann auch mega dahin und so, aber genau, also das Schönste ist für mich der Einkauf, die Strukturierung, das alles zu machen und genau, das ist schön. Wir machen ja quasi alles immer für uns selber sozusagen und wir machen ja nicht nur Bestandsimmobilien kaufen, wir machen ja auch, also neben der Renovierung, wir machen ja auch Leibrente für Senioren. Wir machen ja auch Teilverkäufe, wir machen die ganze Palette, extrem komplizierte Modelle, alles, was es im Immobilienkauf gibt, machen wir halt zusammen.
Warum aus der Freude? Weil, also man kann
aus der Freude und außerdem, weil wir es einfach, weil es geht und weil wir es hinkriegen und es wenig andere so gute Modelle entwickeln können und machen können, weil wir halt auch ein cooles Team sind, die ganzen Fähigkeiten drin haben. Weißt du, weil manche können nur das eine, das andere. Es geht ja nur, wenn du ein starkes Team drin hast. Wir haben auch in einem bestimmten Bereich von Immobilienkäufen haben wir auch einen Partner drin und der ist auch Volljurist auf Immobilienrecht und der ist halt richtig smart in seinem Bereich
wieder.
Und so ergänzen wir uns alle und können halt viele komplizierte Ankaufsmodelle fahren, die vermutlich oder die kaum jemand anders kann, um es auf den Punkt zu bringen.
Krass, ja. Ja, das ist immer so eine Frage, die ich mir stelle, auch aus unternehmerischer Sicht. Ne? Man kann ja einen kleinen Prozess nehmen, den ganz einfach halten und den bis ins Extrem irgendwie durchskalieren. Im Immobilienbereich könnte man ja auch sagen, ich kaufe nur Bestandsimmobilien in einer bestimmten Lage zwischen Baujahr 1960 und 1970 bis 40 Quadratmeter und das mache ich, bis ich alle habe. Und da kenne ich mich dann perfekt aus. Oder ich mache das auch gerne. Aber ist auch irgendwie so ein bisschen eine Schwäche, habe ich immer das Gefühl, dass ich sage, oh ja, nee, und dann probiere ich das noch aus, weil das geht und dann kann ich hier auch noch eine Spezialität machen und bin dann breiter aufgestellt, aber habe natürlich dann auch einen Streuverlust.
Also in den ganzen Jahren, was ich gelernt habe, zumindest ist es, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach das, was du kannst, richtig gut. Also wenn ich jetzt anfangen würde, ich habe natürlich auch mal Ausflüge gehabt, ich habe ja auch viel, eine Zeit lang in andere Startups investiert und was weiß ich, was wir alles hatten und auch hatten, aber auch teilweise heute noch haben in unserer Firmenstruktur mit drin. Aber da habe ich auch gelernt, dass man da, ich sage das immer so schön, weil ich selber die Fehler auch gemacht habe, habe ich davon gelernt. Ja. Guck mal, wenn du eines machst und da deine ganze Energie reinpackst, dann kannst du was ganz Großes da bauen. Also ich sage jetzt mal einfach Zahlen, da kannst du vielleicht 100 Euro Umsatz machen. Ja? Ja. Und mit einer Sache. Und wenn du halt 10 Sachen hast, dann machst du alle nicht richtig und dann machst du mit allen vielleicht nur 2 Euro Umsatz und hast im Endeffekt 20 Euro Umsatz, wenn du mit einer Sache, wenn du dich darauf fokussierst, 100 Euro Umsatz machen würdest. Und den ganzen Immobilienbereich finde ich keine Defokussierung, weil das, was du jetzt ja gerade meintest, wenn ich jetzt anfange, Kioske aufzumachen, ist das eine Defokussierung.
Ja.
Oder Tabakhändler werde oder so, weil ich das nicht kann und muss es wieder neu lernen, würde ich wahrscheinlich auch hinkriegen. Aber im Immobilienbereich ist es ja das Besondere, dass wenn ich akquiriere Immobilien, jeden Lead verarbeiten kann. Weißt du, wenn ich ja quasi jetzt virtuell gesprochen Marketing habe und ich könnte nur ankaufen, ein bestimmtes Portfolio, weil ich da günstig einkaufe in einem 50er-Jahre-Bau oder so, dann habe ich ja die ganzen anderen Akquisekosten verpuffen.
Ja.
Und wenn ich die dann weitergebe an andere Kontakte, wo es vielleicht eine Provision für gäbe vielleicht, so ist das auch nicht so smart. Und deswegen gucke ich lieber, dass ich den Kunden oder den Immobilienbesitzer oder was auch immer quasi
bei dir in die richtige Bahn.
Bei mir
in
die richtige Bahn bringe. Und es ist noch vorteilhaft auch für den Verkäufer, weil ich kann für ihn und mich oder uns das perfekte Produkt liefern.
Ja.
Ich mache ein Beispiel. Wenn ich jetzt, was weiß ich, irgendwo ein Verkäufer auf mich zukommt, er möchte unbedingt verkaufen, er sagt, er hat seine Immobilie, muss verkaufen.
Ja.
Aber ich feststelle, er will eigentlich gar nicht verkaufen, sondern er hat ein Geldproblem, weil seine Rente nicht reicht.
Er will eigentlich drinbleiben, aber er braucht das
weißt
Geld.
Du? Und, dann müsste ich, wenn ich nur ein Produkt hätte, könnte ich ja hingehen oder das machen ja viele andere, dann ihn dazu zu bringen, zu verkaufen.
Ja.
Aber das muss ich gar nicht machen und will ich gar nicht, weil ich ja andere Geschäftsmodelle im Köcher habe, die ich ihm anbieten kann, die für ihn vielleicht besser sind und für mich genauso gut sind.
Ja, okay, verstehe.
Und deswegen kann ich halt, können wir halt viel, viel, viel mehr verarzten und individuell.
Okay, also wie die Zuckerrübe, ne? Da wird ja auch 99,8% irgendwie in alle Nebenprodukte werden verarbeitet und du sagst, wenn ich ein Lead habe auf ein Objekt oder eine Eigentümer habe, eine Person, die eine Immobilie loswerden will, loswerden kann, darf, muss, dann möchte ich das Maximale rausholen für mich.
Genau, und es geht mir gar nicht um den Wert. Also mir bringt oder uns bringt eine 50.000 Euro Wohnung genauso viel Spaß, den Deal einzutüten und es zu entwickeln, wie eine, was weiß ich, 10 Millionen Immobilie. Der Spaß ist der gleiche. Also es ist vielleicht ein Tick mehr bei dem großen Ding, aber nicht viel mehr.
Aber jetzt ist es so, du bist ja, ich würde sagen, also du bist jetzt ganz lange in dem Immobilienmarkt und dein Unternehmen, dein Startup, was du hochgezogen hast, hat ja eigentlich auch sehr stark was mit Sondervermietung zu tun, mit Immobilien. Du bist wirklich im Game hast viele Erfahrungen schon gesammelt. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Strategie zurückgehen. Wie bist du da hingekommen? Das ist ja wahrscheinlich auch irgendwo ein Lernprozess gewesen aus Trial and Error. Wenn wir nochmal ein bisschen zurückgehen und sagen, ah ja, da gab es einen Moment, da hat sich für dich die Möglichkeit geboten, mehr Immobilien zu kaufen. Hattest du da eine Strategie oder hast du es nach Gefühl gemacht? Wie bist du vorgegangen?
Also wir machen immer alles nach Trial and Error. Ja. Und vor allem, ich finde, viele reden, packen nicht an. Deswegen ist ja auch so ein bisschen unser Motto, nicht schnacken, machen.
Ja.
Und man muss es einfach probieren. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man den bestimmten Weg geht und dann darauf kurz scheitert, weil man es feststeht, weil man es merkt, man darf halt nicht dann aufgeben, sondern muss halt den nächsten Weg finden. Und so weit muss man halt immer wieder an den Drehschrauben des Geschäftsmodells drehen, bis man dann halt den Weg findet, der einem zum Ziel führt.
Okay, also war für dich das eigentlich schon von Anfang an so ein richtiges Geschäftsmodell auch, ne? Dass du sagst, du bist eigentlich nicht Investor oder sag ich mal Kapitalanleger, sondern eher Immobilienunternehmer auch.
Na, ganz früher wahrscheinlich, als ich das Portal gegründet habe, Traumfernwohnung, wollte ich halt, da hatte ich halt was gefunden, wo ich dachte, wenn man da die Schrauben dreht und immer weiterkämpft, dass man da was Großes schaffen kann, genau.
Ja. Und jetzt, wenn man die, ich muss das nochmal ein bisschen klarer oder vielleicht auf die aktuelle Situation bezogen, ne? Wir sind jetzt Ende 24, die Ampel ist zerbrochen. Die Zinsen haben sich zumindest mal irgendwo eingependelt. Der Markt erwartet nicht mehr, dass sie steigen, sondern eher, dass sie fallen. Die Nachfrage steigt. Was für Objekte interessieren dich und warum vor allem?
Also traditionell finden wir richtig gut. Wir haben natürlich schon alles Mögliche probiert. Ja. Wir sind nie gewerbelastig gewesen, muss man sagen. Wir haben auch ein paar Gewerbeeinheiten. Das sind so Beifang, weißt du, wenn mehr Parteienhaus ist.
Kiosk unten
oder in manchen Konstellationen halt einfach Gewerbe dabei ist, dann haben wir das auch gemacht. Aber tendenziell war es immer Wohnungen. Weil auch da kann man sagen, weißt du, hast du eine Gewerbeimmobilie und hast da 100.000 Mieteinnahme im Monat. Wenn der Mieter nicht mehr zahlen kann, hast du ein Problem. Hast du 100 Mietwohnungen und zwei Mietnomaden, ist es gar kein Problem. Hast du eine Mietwohnung und einen Mietnomaden, ist es ein Problem. Ja. Und so habe ich immer schon gedacht, haben wir immer schon gedacht, man muss halt
Risiko streuen
und halt ordentlich in jedem Bereich viele Stückzahlen haben, damit du quasi breit gefächert bist und immer sicher stehen kannst.
Und okay, also größere Objekte?
Achso, genau, habe ich nicht zu Ende beantwortet, deine Frage. Also was sind die Lieblingsobjekte, ist eigentlich so 50.
Ja, was dich interessiert, muss ja vielleicht auch noch nicht Lieblings, aber was
findest du im Moment
besonders interessant?
Was ich besonders interessant finde, sind so mehr Parteienhäuser, sagen wir mal vierstöckig, keine Liftanlagen, gerne auch so 50er, 60er Jahre, weil das sind so Rotklinker wie in Hamburg, weißt du, so traditionelle Häuser, 60, 70 Jahre alt, weil da kann man halt viel machen, weil wir kaufen halt, wir wollen halt selber entwickeln, weil wir sind ja Bestandshalter und wollen lange halten.
Ja.
Heißt übrigens, immer nochmal zurück zu eben, heißt nicht, dass wir nach 10 Jahren verkaufen, kann auch sein, dass wir welche 20 Jahre haben und so weiter, aber wir wollen die halt entwickeln und wir wollen halt einen fairen Preis oder günstig einkaufen und dann über die nächsten 15 Jahre die ganze Wertschöpfungskette machen. Wohnungen, also das ganze Gebäude sanieren, immer die Mieter drin lassen. Wir nehmen nie Mieter raus, die dürfen immer drin bleiben. Ja. Gerade heute übrigens habe ich im Hinblick, weil ich was rausgesucht habe, ein paar Unterlagen, haben wir eine Bestandsimmobilie hier am Bürgerpark in der Busestraße.
Ja.
Und da habe ich auch gesehen, da sind Mieter noch drin, so haben wir das mal gekauft. Der eine Mieter, der zahlt seit 30 Jahren die gleiche Miete. Krass. Also das heißt auch nicht, dass wir die nach oben hammern, die Mieten oder so. Natürlich machen wir mal Mietanpassungen, da haben wir es jetzt nicht gemacht. Aber ansonsten halten wir es lang und wir wollen halt die Wertschöpfungskette haben. Am liebsten Bestand kaufen, sagen wir ein Haus mit 20 Wohnungen. Wenn Mieter rausgehen, dann sanieren wir, machen es hochwertig und so bauen wir das ganze Haus in
10. Um die natürliche Fluktuation herum, wenn man also das gar nicht zu triggern, sondern
es
hat so einen Lebenszyklus, wo der auch der Mensch lebt da drin, das verändert sich manchmal.
Genau.
Und dann ergreift er die Chancen, wertet auf und vermietet neu.
Genau, wir gucken uns dann die Mieterlisten an, wie sind die Mieter, setzen die sich zusammen. Sind die halt schon lange drin oder wie ist der Durchschnitt das Alter?
Ja.
Sind das Mietverträge, die alle 2-3 Jahre sich wechseln? Oder sind es welche, die da 10-20 Jahre wohnen?
Ja.
Und wenn die 10-20 Jahre wohnen, ist das auch gut für uns. Aber dann gucken wir natürlich, sind die alle so Mitte 50? Dann haben wir natürlich wenig Chancen. Dann werden die tendenziell nicht ausziehen.
Ja.
Und dann haben wir auch die nächsten 10 Jahre keine Chance, was aus der Immobilie weiterzuentwickeln. Deswegen okay. gucken wir schon auf die Altersstrukturen der Mieter und so weiter.
Und du sagtest, 4 Stockwerke, kein Lift. Was hat das eine bestimmte Bewandtnis, weil man dann hinterher sagen kann, wir ertüchtigen das baulich
nee,
und machen mal einen Lift rein oder wegen nee, der Nebenkosten? Oder?
Nee, also wir wollen immer, dass wir wollen natürlich schon gute Mieten. Auch wir machen sehr schöne Wohnungen, wenn die Mieter ausgezogen sind, also wirklich hochwertig, mhm. wollen angemessene Mieten, wollen aber die Nebenkosten immer tief halten. Das mhm. heißt, wir kämpfen für die Mieter, dass die Versicherung tief ist. Weißt du, viele Eigentümer gehen ja hin, kommt eine Versicherung und erhöht die Preise, denken einige, ach, ist ja egal, zahlt ja der Mieter.
Ja.
Das machen wir halt nicht. Wir kämpfen und legen uns halt mit jedem an, weil wir immer die Nebenkosten möglichst tief halten wollen für Mieter.
Ja.
Und ich finde persönlich, oder wir finden persönlich, Liftanlagen ist halt so ein Geldfresser in ja. den Mehrparteienhäusern, ganz abgesehen davon, dass halt wenig Liftfirmen gibt, die sich den Markt auch ganz gut aufgeteilt haben.
Ja.
Und deswegen sind, wir haben natürlich Häuser mit Liften, aber tendenziell probieren wir welche zu kaufen oder in Bestand ohne. Zu nehmen, ohne. Das ist das, was mhm. uns
genau. Das ist immer so ein Gerechtigkeitsthema, ne? Muss ja der Erdgeschossmieter muss der jetzt eigentlich die teure Wartung vom Lift mitbezahlen, ne? Der sieht's ja auch nicht ein.
Ey, Lift eigentlich. Mit so viel Wartung, dann kommt TÜV. Dann musst du mal wieder, nee, Lift ist irgendwie immer teuer, habe ich das Gefühl.
Also kann man so sagen, also vorwiegend Wohnen und Bestand. Da immer in Mehrfamilienhäusern, um klar Ausfallrisiko zu minimieren. Und baulich am unteren Ende entwickelt, um viel noch selber machen zu können.
Genau.
Und die steuerliche Optimierung ist eigentlich im Wesentlichen der steuerfreie Verkauf oder der nicht steuerbare Verkauf nach 10 Jahren.
Das ist so die Mohrrübe am Ende.
Genau.
Ob das immer so bleibt, ist eine Frage. Aber man hat ja auch ganz
andere. Das wissen wir nicht.
Ja. Das wissen wir nicht, aber man hat ja auch ganz andere Vorteile. Also. Wenn ich die jetzt erstmal kaufe, die Immobilie, ja. habe ich ja 15%, die ich die ersten 3 Jahre investieren kann.
Ja.
Und bis 15% kann ich ja direkt abschreiben. Das ist ja erstmal gut. Und nach den 3 Jahren kann ich ja auch alles, was ich dann investiere, bis jetzt, sagen wir mal einfach vereinfacht gesagt, komplett abschreiben.
Ja.
Das heißt, ich kann alles gegen die Einnahmen rechnen, kann die Immobilie entwickeln. Der Staat sagt Danke, was ich auch richtig finde, weil man für die Mieter was Gutes macht. Und wir haben ja einen zu alten Bestand in Deutschland, zu wenig Wohnraum und man macht ja was Schönes da draus. Und auch das ist auch wichtig zu erwähnen, zumindest bei uns ist das so. Mhm. Jede Wohnung, die wir sanieren, machen wir so, als ob wir selber da einziehen würden. Also wir probieren immer, Wahnsinn. Das Maximum da rauszuholen. Und das danken uns eigentlich auch die Mieter. Aber so ist es halt ganz gut, weil man halt nach den ersten 3 Jahren, ja auch wenn man dann wirklich schöne Sachen mit den Wohnungen macht, es auch abschreiben kann. Also es ist
ja, also das ist total irre eigentlich, ne? Vor allem man kann eigentlich, wenn man den Gebäudewert, wenn man, selbst wenn man nur 1:1 rechnet und sagt, wenn ich jetzt 40.000 Euro in die Substanz investiere, ist das Gebäude 40.000 Euro mehr wert, dann kriege ich ja trotzdem die Hälfte eigentlich wieder, ne? Also es ist subventioniert und nach 10 Jahren ist es dann nicht steuerbar. Ja, warum ich nachfrage, ist, weil ja viel, also es wird ja über ganz viele Steuerstrategien gesprochen und es wird ja viel beraten. Ich persönlich habe relativ schnell eine Holding gehabt und würde sagen, dass man in den Möglichkeiten, die es gibt, eigentlich mit ganz wenig Aufwand sehr steueroptimiert unterwegs sein kann. Also gerade dieser nicht steuerbare Verkauf nach 10 Jahren mit den Möglichkeiten auf dem Weg eine Menge Kosten, die man mit der Entwicklung der Immobilie dann hat, eben auch vom Einkommen abzuziehen, mehr geht eigentlich gar nicht. Ne?
Mehr geht eigentlich nicht. Ich persönlich hoffe natürlich auch, dass es so bleibt.
Ja.
Und es ist ja auch nicht gar keine Steuern zahlen, muss man ja fairerweise sagen. Guck mal, wenn du normaler Kiosk bist, na Kiosk nicht, bist du vielleicht Kleinunternehmer, aber wenn du normales Gewerbe hast, optierst du ja zur Mehrwertsteuer. Alles, was du einkaufst, kannst du 19% Mehrwertsteuer gegenrechnen und so weiter. Das ist ja schon gut. Wenn ich Beispiel zahlen, wenn ich 1 Million Euro in Immobilien investiere, in Handwerker, schaffe ich ja Jobs, ich zahle 19% Mehrwertsteuer.
Absolut.
Und das Geld ist immer weg. Also die Mehrwertsteuer kriege ich ja nicht wieder, weil wir ja auch keine Gewerbevermieter sind, sondern Vermieter von Wohnraum, von schönen Wohnungen. Und deswegen, man zahlt ja in den Jahren schon viel viel Steuern.
Ja, und es ist vor allem diese ganze Wirtschaft drumherum, die da entsteht. Ne? Also ich finde das, für mich ist ja, also es, ne, jetzt gerade mit der Ampel war ja viel im Gespräch, wir hatten uns ja auch im Vorfeld mal drüber unterhalten. Gab ja einige Vorstöße, was das Thema Immobilienbesteuerung ist, ja auch immer eine große Sau, die durchs Dorf getrieben wird, wo ich sage, ein paar Anreize muss es auch geben, weil auf der einen Seite wird natürlich viel immer, oder hat Immobilien, dann ist der, habe ich mal von einem Mieter gehört, du hast ja ein Haus, du bist ja reich, ne? Und durch diesen Zyklus, der, wo einfach die Preise so gestiegen sind, sind natürlich auch viele Werte entstanden oder Vermögen entstanden. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass man als Eigentümer einer Immobilie auch ein Risiko übernimmt, das ist wie ein unternehmerisches Risiko, ne? Es ist muss anders vergütet werden als zum Beispiel ein risikoloses Engagement, weil sonst würde es keiner machen.
Meine, bei Immobilien hat man ja, wenn man es vernünftig macht, hat man ja richtig viel Arbeit, die man ja nicht wirklich vergütet kriegt, sondern erst am Ende, wenn die Mieten irgendwann sehr hoch sind, also hochgefahren sind, oder man mal was verkauft nach 10 Jahren. Ansonsten hat man ja viel Arbeit. Wir haben wahrscheinlich fast jeden Tag irgendwo einen Wasserrohrbruch, Einsätze, und wir kümmern uns immer direkt. Also bei uns kann man eigentlich auch immer 24 Stunden jemanden erreichen und dann.
Okay, das merke ich mir.
Nee, kann man, tatsächlich.
Ja, das ist gut, ja. Also gibt es auch schon die, nicht nur die Immobilie als Investitionsobjekt und als Renditemöglichkeit, sondern auch als Übernahme der Verantwortung als Vermieter.
Auf jeden Fall. Also wir nehmen extreme Verantwortung.
Und also ich würde jetzt mal zusammenfassen, Steuerstrategie nichts oder grundsätzlich Immobilienstrategie nichts Abgefahrenes. Klar, ihr habt interessante Modelle noch entwickelt mit dem Teilverkauf und mit der Leibrente, ist wahrscheinlich nochmal was für eine extra Podcast-Folge. Ich traue mich nicht, das aufzumachen, weil ich nicht sicher bin, ob ich es gut genug verstehe. Aber dann eigentlich Ankauf, langfristige Perspektive der Immobilie, grundsätzlich eher Objekte, die sich sowohl in den Mieten als auch in der baulichen Substanz entwickeln lassen, ohne Druck. Und dann die sozusagen die Abzugsmöglichkeiten, die steuerlichen zu nutzen, nicht in die Abschreibung zu kommen mit den Aufwänden, die man hat, und dann bei Bedarf unter Umständen nicht steuerbar zu verkaufen.
Genau. Du wolltest, hast das nur kurz angestellt. Ich erzähle doch mal kurz was zur Leibrente.
Ja, komm, hau raus.
Mit der Leibrente haben wir auch nur angefangen, weil ich kannte das Modell vor 4 Jahren auch nicht.
Ja.
Und ein Ehepaar hatte mich mal angesprochen und hatte gesagt, Sebastian, pass mal auf, wir haben keine Kinder, wir haben noch unsere Wohnung und die möchten wir, was sollen wir damit machen, wenn wir sozusagen irgendwann nicht mehr sind oder sterben? Und da haben die gesagt, da war ich übrigens nicht steuerlich optimiert, weil ich mich da am Anfang, hatte ich mir da noch nicht so Gedanken gemacht, bei mir war nicht ganz...
So ein Trial and Error, ne?
Am Anfang darf man auch mal einen Error machen. Da war so ein Trial and Error, es ist trotzdem alles gut, aber da hatte ich den Kleinen, wenn man von Fehler reden kann, habe ich gesagt, ja, was wollt ihr dafür haben? Hab da nicht wirklich drüber gerechnet, doch nach Bauchgefühl natürlich, habe gesagt, machen wir. Und mir war nicht klar, dass wenn man Leibrente macht, das ist die einzige Leibrente, die ich übrigens privat habe, erzähle ich was dazu, die kann ich gar nicht von der Steuer absetzen, selbst die Kosten. Dieses Paar wohnt da in dieser Wohnung.
Ja.
Ich kümmere mich um alles sozusagen, von der Gemeinschaft, wenn ich zahle auch das Hausgeld, alles mache ich, ja. Oder Sonderumlagen, genau. Mhm. Aber ich kann gar nichts von der Steuer absetzen, weil ich ja keine Mieteinnahmen habe. Und das Steuergesetz sagt natürlich keine Mieteinnahmen, also kannst du keine Kosten gegensetzen.
Es gibt keine Gewinnerzielungsabsicht. Ja,
genau. Und dann.
Fies.
Das ist fies. Das war aber nur bei der ersten Wohnung. Und dann habe ich aber auch gemerkt, so wie ich das bei allen Sachen mache oder wir, habe ich gemerkt, guck mal, wenn du jetzt eine Wohnung hast und ich möchte, dass jeder lange lebt, ja, wirklich, von tiefstem Herzen.
Ja.
Und dieses Paar jetzt, sagen wir, 100 wird, dann habe ich schon, hat das sich nicht wirklich gelohnt, weißt du, dann habe ich, freue ich mich für die und das meine ich ernst, aber als Investment hat sich das nicht gelohnt.
Ja.
Und dann habe ich halt gedacht, da muss man halt mehr Leibrent machen. So entstehen halt immer die Sachen. Und dann, weißt du, du musst halt, einer wird alt, einer bleibt jung. und dann ist wieder der Mix gut da. Und dann haben wir halt überlegt, wir machen mehr Leibrenten und dann haben wir das umstrukturiert, dass wir das auf eine GmbH sozusagen machen.
Ja.
Und die Immobilien einkaufen.
Das und bei der GmbH kann man abziehen, weil es ein gewerblicher Betrieb ist
genau,
und die Gewinnerzielungsabsicht Betrieb, genau. da gar nicht
das ist, also das
extra nachgewiesen werden muss.
Immobilien ja. Und das ist auch gar kein Problem. Geht jetzt zwar noch nicht ganz, aber am Ende, also aber steuerlich kann man jeden Euro am Ende gegenrechnen.
Ja.
Und Leibrente ist ein ganz einfaches Modell. Du hast halt, da gibt es Einmalzahlung. Mhm. Meine erste Leibrente war eine Einmalzahlung. Sozusagen, da habe ich einmal einen Betrag bezahlt und die beiden stehen auch im Grundbuch drin, können bis Lebensende da drin wohnen.
Wie ist das gemacht? Ist das über ein lebenslanges Wohnrecht?
Das ist über ein lebenslanges Wohnrecht.
Ja.
Und zusätzlich gibt es dann noch das Modell, das ist bei einer Einmalzahlung und dann gibt es ja noch so Mixmodelle, die wir auch machen. Also kann ja auch sein, dass du nicht einen Einmalbetrag haben willst, sondern dass du Summe X jeden Monat 2000 Euro haben willst. Wie eine Rente.
Okay.
Und dann geben wir dir sozusagen eine lebenslange Rente. Und das wird.
Darf ich da reinfragen, kann man sowas mit einer Bank finanzieren? Oder ist das.
Nee, kann man nicht mit der Bank finanzieren.
Kann man nur aus Eigenkapital machen?
Das kann man nur, also vielleicht, nee, also ich wüsste nicht, dass das eine Bank macht. Es gibt so ein, zwei so abgewandelte Modelle, aber nee, eigentlich kann man es nicht mit der Bank machen. Weil wir sind auch, wo wir es machen mit Leibrente, machen wir auch im ersten Rang. Lebenslanges Wohnrecht.
Ja.
Also das ist Ding
fest. Also ist der erste Rang belegt.
Genau, also machen wir das quasi, ja, wir machen es mit Eigenkapital, das Leibrentenmodell.
Und was war das andere Modell? Was du hattest
Teilverkauf. Teilverkauf, also Leibrente ist halt dieses monatlich oder Einmalzahlung oder so ein Mix aus beiden. Und das nochmal, also es gibt dann lebenslanges Wohnrecht oder und dann bei den monatlichen Zahlungen gibt es auch noch, verpflichten wir uns, weil wir von unserem Modell überzeugt sind, dass wir das leisten können und wir wollen auch keinen ins Unglück stürzen, gibt es dann noch so eine Reallast. Also das heißt sozusagen, wenn wir nicht unsere monatlichen Prämien zahlen, fällt die Immobilie wieder zurück. Also wir committen uns da voll, dass das Ding
also voll abgesichert.
Für den Rentner oder den Verkäufer ist das voll abgesichert. Da wüsste ich gar nicht, was da passieren soll, dass da was schief geht.
Genau. Und wie häufig macht ihr sowas?
Ehrlicherweise machen wir es im Moment gar nicht mehr.
Okay.
Nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil es sich nicht mehr gibt. Das ist auch so ein bisschen, was die Medien gespielt haben. Weißt du, wenn viel mal Leibrente in den Medien war vor 3, 4 Jahren, 2021, 2022, dann gibt es auch viele, die sich damit beschäftigen. Und dann ebbt das auch wieder ab. Also dieses Jahr haben wir auch wieder welche gemacht, fällt mir gerade ein. Also es ist immer so ein Kommen und Gehen. Genau.
Und aber den das Thema grundsätzlich normalen Bestand, das betreibt ihr einfach weiter.
Genau, das betreiben wir immer, genau.
Okay, nochmal ein bisschen vom Scope raus. Immobilien in Deutschland habe ich verstanden. Ich würde dir jetzt einfach mal in den Mund legen, dass du an den deutschen Immobilienmarkt auch glaubst, weil sonst würdest du hier nicht so rührig sein. Ich halte ihn auch für sehr robust. Hast du darüber hinaus Aktivitäten? Interessiert es dich? Ich meine, Dubai ist, sag ich mal, die andere Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Bist du im Ausland aktiv? Interessiert dich sowas? Oder
also,
hast du noch was vor?
Also ich glaube, hier sind wir sehr bewandert in Deutschland. Hier wissen wir, wie das Spiel funktioniert. Hier macht das Spaß, hier hat man die Infrastruktur. Kann natürlich auch mal Fehler machen, aber es wird immer unwahrscheinlicher, so mehr man sich auskennt in seinem Revier. Und wir haben ein Projekt gemacht in Spanien, da hat sich keiner rangetraut und da haben wir quasi ein Anwesen ohne Baugenehmigung erloschen gekauft. Das haben wir auch ein, zwei Jahre drüber nachgedacht und das haben wir dann gemacht und haben wir auch komplett fertig gekriegt. Also das ganze Ding mit spanischen Handwerkern, spanischen Behörden, über 3, 4 Jahre hat das gedauert, aber hat geklappt. Und am Ende haben wir eine ganz legalisierte Finca, ein Paradies auf Mallorca, genau.
Und das nutzt ihr jetzt selber, oder?
Das nutzen wir auch selber, aber da haben wir halt auch, Gott sei Dank oder so, hat auch alles so geklappt, die ganze Wertschöpfungskette selber gemacht, von Immobilie, die da steht, keiner haben will und verfallen ist und ohne Baugenehmigung bis hin zum alles ist legal und eingetragen.
Und ist das Thema Ferienvermietung für dich noch? Also hast du da so eine, oder sagst du einfach?
Nee, das interessiert mich. Also ist nicht, wir haben noch Ferienwohnungen, die sind aber mit so im Bereich von meiner Frau, die sich mit drum kümmert. Aber Ferienimmobilien interessieren mich nicht mehr so. Manchmal denke ich.
Alles hat so seine Zeit, wie du
alles hat so seine Zeit. Ja. Und ich denke da ab und zu noch bestimmt drüber nach. Und manchmal kommen so wieder Ideen. Sollte man nicht nochmal? Da gibt es halt auch viele Chancen im Ferienhausbereich, aber ja, nicht so wirklich. Ich revidiere ein bisschen, weil wir jetzt gerade, wir sind so in der Findungsphase, ob wir gerade ein Projekt starten in Albanien.
Das hattest du gestimmt, genau, das hattest du mir erzählt.
Ich bin seit 8 Jahren Albanien-Fan. Und was denkt man unter Albanien, denkt man ja normalerweise, wenn man ganz ehrlich ist, schon Kokain, Drogen, Prostitution, Albaner. So, das ist doch so ein bisschen das Klischee in Deutschland. Ja? das ist das Klischee, ja, okay. auf jeden Fall.
Ich hab gar keine Berührungspunkte bisher da gehabt, bis ich das von dir das erste Mal
gehört habe. Aber das sind ja nur Gerüchte oder Klischees sozusagen. Und Albanien ist aber richtig schön und bietet halt ganz viel. Und ich meine, es kommt in die EU, hat tolle Strände, tolle Menschen. Also was will man mehr? Es ist ein Land, was aufstrebt, was sich nicht selber im Weg steht, was einen Präsidenten hat, der das Land nach vorne bringen will. Es fängt ja auch beim Bau von Immobilien an. Weißt du, wenn du hier...
Es ist einfach.
Hier musst du hunderte Genehmigungen machen, hunderte Behörden reden mit. Und da sagen die einfach, Top 10 der Architekten oder Top 20 dürfen die Projekte machen, müssen innerhalb von 5 Jahren fertig sein. Hier mein Go. Und dann geht's halt los. Und wenn man mal guckt, wie es vor 20 Jahren aussah, da war Albanien... Also es nimmt halt einen Superspeed. Und wenn du durch Tirana die Innenstadt gehst, wie die sich entwickelt hat, ist halt ein junges, dynamisches Volk, was viel machen will. Das ist schon beeindruckend.
Jetzt ist es ja so, dass es schon diesen, sag ich mal, viele Deutsche sind so vergrämt. Und gerade mit diesem Dubai-Trend ist es ja auch so, dass viele sagen, nee, ich nehme jetzt mein Geld, ich verkaufe alles und gehe irgendwo hin in irgendeinen ausländischen Markt. Jetzt hast du ja gerade gesagt, ja, vielleicht Albanien wäre so eine Idee. Jetzt mal grundsätzlich, vor welchen Kriterien würdest du ein Auslandsinvestment denn beurteilen oder einen Immobilienmarkt, der jetzt nicht in Deutschland ist? Woran würdest du es festmachen? Welche Kriterien beleuchtest du, um zu sagen, das kann was sein oder das kann nicht sein?
Also so ein Dubai-Markt würde mich gar nicht interessieren, um ehrlich zu sagen, weil das ist halt viel zu schnelllebig. Also ich kenne auch viele Beispiele, wo Immobilien hochgehypt wurden und 5 Jahre später kosten sie alle die Hälfte. Und von daher.
In Dubai? Oder?
Ja, also die Emirate auf jeden Fall. Ja. Also jetzt sagen wir mal im Konkreten in Abu Dhabi, aber das ist ja alles das Gleiche.
Ja.
Genau. Genau. Und da wird halt so viel gebaut. Also für mich würde es jetzt nicht reizen. Und selbstverständlich würde ich auch erstmal, egal wo ich Auslandsimmobilien oder Immobilienprojekte starte, das erstmal steuerlich analysieren, wie das überhaupt funktioniert. Weil ich lebe ja in Deutschland, bin auch gerne hier, zahle hier auch meine Steuern. Und das muss ja schon smart sein, damit das Sinn macht. Weil bringt halt nichts, dass man da irgendwas startet und hinterher feststellt, das funktioniert halt nicht. Und wer kennt sich denn von uns mit den ganzen ausländischen Steuergesetzen aus? Also ich bis jetzt nicht.
Super kompliziert, also gerade bei so kleinen Staaten. Ne? Das finde ich ja bei Mallorca immer das Schöne. Bei allem, was man über Mallorca nachdenkt, man muss nichts mehr erfinden, weil es haben schon 100.000 Leute vorher
gemacht. Genau, und da kriegt man das auch raus und kann sich Gedanken machen und so, genau.
Ja, okay. Soweit, so gut. Sebastian, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute bei mir warst und wünsche dir für deine Aktivitäten, was den Immobilienbereich angeht, weiterhin ganz viel Erfolg und bin gespannt.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Danke, dass ich ein bisschen davon erzählen konnte. Und ganz viel Glück wünsche ich dir natürlich auch für deinen Podcast und natürlich mit den ganzen steuerlichen Optimierungssachen, die du dir auch jederzeit ausdenkst, dass die auch immer erfolgreich sind und möglichst lange standhalten.
Ja, vielen Dank. Ich gebe mir Mühe.